1989 haben ja die iranischen Mullahs das Todesurteil über Salman Rushdie verhängt. Mit der Fatwa zu leben, das hieß für ihn ab sofort, sie zu ignorieren. Er wollte nicht wegen des Todesurteils berühmt sein, sondern wegen seiner Literatur. Das ist bei seinem vor kurzem erschienenen neuen Roman Victory City wieder mal nicht ganz einfach. Das Buch war gerade fertig, als Rushdie im August des vergangenen Jahres Opfer eines Messerattentats geworden ist. Er hat es ja nur knapp überlebt. Jörg, weißt du eigentlich, wie es ihm inzwischen geht?
In Interviews sagt er, dass er durchaus noch zu leiden hat an den Folgen. Ein Auge ist blind. Er trägt jetzt so eine Brille mit einem dunklen Glas auf einer Seite. Er hat in einer Hand kein Tastgefühl mehr, was natürlich beim Schreiben auch hinderlich ist. Und die Traumatisierung führte auch dazu, so eher in Interviews, dass ihm das Schreiben seither und die Konzentrationsfähigkeit sehr, sehr schwer fällt. Aber Rushdie ist ein Typ, der sich einfach nicht unterkriegen lässt und der trotzdem weitermacht. Und das, finde ich, ist extrem bewundernswert.
Ja, Jörg, genau. Und er hat den neuen Rushdie-Roman gelesen. Aber sag mal, wie liest sich das Buch denn jetzt wirklich vor dem Hintergrund dieses Attentats?
Man könnte das ja mit, wenn Rushdie etwas weniger Glück gehabt hätte und nicht so einen starken Überlebenswillen, dann könnte das ein Vermächtnis sein. Und tatsächlich finde ich, dass der Roman alles enthält, was Rushdie ausmacht. Sein Plädoyer für Toleranz, das Bekenntnis zum Miteinander der Religionen steckt da drin, seine Liebe zu Frauen und zur weiblichen Emanzipation, seine Fantasie, das fantastische Schreiben, die Vorliebe für märchenhaftes, mythisches Erzählen und der Glaube an die Kraft der Worte und die Macht der Literatur beim Wissen um die Vergänglichkeit von allem. Auch die festesten Mauern und die schrecklichsten Regime gehen irgendwann zugrunde.
Und wie zeigt sich das jetzt alles? Was erzählt er da?
Das ist ein historischer Roman, der im 14. Jahrhundert beginnt. Er schildert die Geschichte der südindischen Stadt Bisnaga und eines hinduistischen Königreiches namens Vijayanagar. Das gab es wirklich. Und auch all die Könige, die dann da im Lauf dieses Buches auftreten, die gab es. Dazwischen schaltet sich ein Autor, der angeblich ein altes Epos in die aktuelle prosaische Sprache gebracht hat, um sie nachzuerzählen, ohne aber je an die Schönheit des dichterischen Originals heranzureichen. Also vielleicht muss man sich da so eine Art, eine indische Ilias oder so vorstellen, also ein homerisches Epos. Die Dichterin ist die Stadtgründerin zugleich, Pampa Campana, und die wird im Buch 247 Jahre alt, genau so alt wie dieses Königreich, und erzählt dann die Chronik und die Geschichte dieser Stadt von der Gründung bis zum Untergang. Sie selber ist die Tochter einer Frau, die bei einer Massenwitwenverbrennung aus Solidarität mit ins Feuer ging, neben ihrer Tochter, und die Tochter hat es erlebt. Und dieses kindliche Trauma ist eigentlich der Antrieb für sie, sich auch für die Emanzipation und die Rechte der Frauen einzusetzen.
Aber was ist das für eine Figur, diese märchenhafte Pampa Campana?
Richtig? Pampa Campana heißt sie, und das ist eigentlich fast schon ein von der Göttin geküsst und dadurch übermenschliche Kräfte und auch ein übernatürliches Alter. Also sie sieht ihre Töchter, ihre Kinder, ihre Enkel und Urenkel an sich vorbei altern und sterben. Und sie ist die Stadtgründerin, die mit Saatgut, auch das ist ja so ein mythisches Motiv, indem sie Saatgut ausstreuen lässt, wachsen die Mauern und auch die Menschen aus dem Erdreich hervor. Und das eigentlich Tolle an dieser Figur ist, dass sie eine göttliche Schöpferin ist, die mit der Kraft der Worte all das erzeugt, was dann auch wirklich ist. Indem sie die Geschichte aufschreibt, findet die Geschichte statt. Indem sie den Menschen, die erstmal unbeschriebene Bücher sind, die kommen einfach aus der Erde, dann sind sie da als Menschen und wissen nichts. Und sie muss ihnen ihre eigene Geschichte geben, indem sie sie erzählt. Und so ist die Kraft des Erzählens gleichzeitig das, was die Welt tatsächlich buchstäblich schafft und die Geschichte. Und das ist eigentlich das Thema dieses Buches.
Aber wenn sie die Geschichte, die sie dir erzählt, also auch hervorbringt, ist sie dann nicht auch für all das Schreckliche verantwortlich?
Ja, da endet dann eben doch auch die Macht der Götter, dass sie zwar Dinge in Gang setzen können und auch sie als Erzählerin, aber dann gehen die Menschen ihre eigenen Wege. Sie versucht sich einzumischen immer wieder. Sie wird eine Hauptfrau eines Königs. Sie hat einmal die Möglichkeit, all ihre emanzipatorischen Ideen dann auch umzusetzen und eine liberale Gesellschaft, die auf Bildung und Gleichberechtigung beruht, aufzubauen. Das geht dann aber wieder schief. Dann kommt wieder ein Tyrann ans Ruder und sie sie muss ins Exil. Und am Ende, das ist eine der erschütterndsten Szenen dieses Buches, da wird sie dann, weil sie in Ungnade fällt, geblendet. Und also da weist das Buch dann doch über sich hinaus und auf das Schicksal von Rushdie, obwohl er davon ja noch gar nichts wissen konnte, dass er wenige Monate später selber ein Auge verlieren würde. Also das ist, das zieht einem dann doch die Schuhe aus.
Aber worin genau besteht jetzt Ihre Macht?
Ihre Macht besteht eben darin, dass sie all das, was ist, hervorbringt. Dass sie nicht nur eine Erzählerin ist, sondern dass sie auch, indem sie die Chronik schreibt, die Macht hat, zu entscheiden, was übrig bleibt, woran wir Heutigen uns erinnern. Also das, was von den Königen in ihrer Chronik steht, das wissen wir von ihnen, sonst wissen wir nichts. Und das ist die eigentliche Macht. Es ist nur das da, was in der Literatur verzeichnet wird. Und das ist, glaube ich, das tatsächliche Glaubensbekenntnis von Salman Rushdie. Die Literatur hat die Kraft, nicht nur Geschichte zu erzeugen, zu erschaffen, sondern sie auch festzuhalten und zu bewahren und zu entscheiden darüber, was war und was ist.
Danke, Jörg. Jörg Margenau über Salman Rushdies Victory City. Dieser Roman ist erst vor kurzem auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Bernhard Robben. Hat somit 414 Seiten und die gibt es für 26 € im Penguin Verlag.